Brigitte, wie bist du eigentlich auf den Luca Russo gestossen?
Ja, das ist eine eher ungewöhnliche Geschichte gewesen. Es hat angefangen damit, dass ich Monate bevor ich den Luca Russo kennengelernt habe, recherchiert habe und mehrere Artikel geschrieben habe über einen anderen Insassen, einen langjährigen Gefängnisinsassen, der den Titel von einem Cannabis-König getragen hat, der Herr Weber. Ich habe einige Berichte veröffentlicht, so über den Vollzug und die Erfahrungen vom Herrn Weber im Strafvollzug. Der Herr Weber ist sehr ein aufmüpfiger und kämpferischer Insasse gsi, hat auch wählen, dass, ja, dass die Situation besser wird für Gefängnisinsassen.
Wir haben über ihn ja mal geredet, in einer Doppelfolge von der dritten Gewalt über den Cannabiskönig.
Über den Herrn Weber, da haben wir auch schon mal 2 Folgen lang davon erzählt. Und irgendwann so gegen das Ende von meinem beruflichen Kontakt mit dem Herrn Weber, hat er mir angefangen vom Luca Russo zu erzählen, der ja anders heisst in Wirklichkeit. Und er hat wirklich mehrmals insistiert und hat mir gesagt, ich solle doch einfach mal den Luca Russo treffen in der Bösschweisse, im grössten Männergefängnis der Schweiz, weil dem jungen Mann ging es wirklich schlecht und es sei nicht in Ordnung, was mit dem passiert. Und ich habe zuerst lange gezögert. Ich habe gedacht, ja, ich könnte es nicht über den Herrn Weber schreiben und jetzt schon wieder der Nächste insass. Ich war nicht so motiviert gewesen, aber irgendwann habe ich gedacht, ja, jetzt gebe ich mir einen Ruck und jetzt gehe ich mal in das Gefängnis und schaue, was mir der Herr Russo zu erzählen hat.
Das ist Folge 2 von der dritten Gewaltserie über den Luca Russo, der seit bald 10 Jahren ununterbrochen im Gefängnis hockt. Fast ein Drittel von seinem Leben. Weil er an der Street Parade 2016 2 Menschen abgestochen hat. Wer die erste Folge noch nicht gehört hat, fängt am besten dort an. Brigitte, in dieser ersten Folge haben wir aufgehört mit dem Urteil vom Obergericht. 10 Jahre Gefängnis für den Luca Russo. Damals war er im Bezirksgefängnis Affolterer. Wo du ihn das erste Mal persönlich getroffen hast, ist dann an einem anderen Ort gewesen? Wie ist das abgelaufen?
Ja, das war ein riesen Unterschied. Er hat die ersten Jahre von seiner Freiheitsstrafe, wo er ja schon im Voraus angetreten hat, weil er vollkommen geständig war und hat nicht müssen warten, bis er von einem Gericht verurteilt wurde, ist er wirklich praktisch von Tag 1 in den Strafvollzug. Und zuerst im Bezirksgefängnis Affolter, aber nach dem Berufungsprozess vom Obergericht ist es nicht lang gegangen, bis er ins grosse Männergefängnis Bösschweisse im zürcherischen Regensdorf versetzt wurde. Was nicht weiter erstaunlich ist, muss man sagen, weil in der Bösschweisse landen die Männer, die eine lange Freiheitsstrafe münden absitzen. Es ist eigentlich das Gefängnis für die harten Jungs.
Und was hast du für einen Menschen angetroffen, wo du dort vorbeigegangen bist? Nachdem du den Tipp ja bekommen hast von einem anderen Gefängnisinsassen.
Ja, ich war sehr gespannt und sehr neugierig. Ich habe von dem Messerstecher von der Street Parade 2016 natürlich kein einziges Foto gefunden. Und es war dann eine komische Situation. Ich bin in dem Besuchsraum gestanden von der Bösschweisse, wo sich meistens sehr viele Leute aufhalten. Die Insassen erkennt man an der Gefängnis-Einheitskluft. Braune Hose, hellblaues Sweatshirt oder T-Shirt. Also so kann man wenigstens unterscheiden, wer ist Besucher und wer ist Insasse. Aber ich bin ein bisschen verloren in dem Besuchsraum gestanden, wo ganz viele Menschen schon an Tisch gesessen sind und sich unterhalten haben. Und habe gedacht, ja, und wer ist jetzt echt der Herr Russo? Und hoffentlich kommt der auf mich zu. Ich bin einfach mitten im Raum stehen geblieben und habe gewartet, bis jemand auf mich zuläuft. Und dann ist tatsächlich ein junger, sehr sympathischer, sehr höflicher, sehr freundlicher Mann auf mich zugelaufen, hat die Hand ausgestreckt und mich begrüßt und gesagt, Sie müssen Frau Hürlimann sein. Und dann sind wir an einem Tisch gesessen und haben unsere erste Stunde zusammen verbracht.
Wie geht es ihm?
Es geht ihm nicht gut. Es ist ihm auch dort beim ersten Gespräch nicht gut gegangen. Wobei er meistens probiert, das ein bisschen zu überspielen. Ich merke, er will sich mir gegenüber so ein bisschen tapfer zeigen und zuversichtlich, was ihm nicht immer gelingt. Also, ich habe ihn dann ja mehrmals besucht. Der erste Besuch war im September 2022 und es hat einige weitere Psyche gegeben seither. Wir telefonieren auch zum Teil, was sehr schwierig ist, weil er kann nur mir telefonieren und nur zu bestimmten Zeiten. Und wenn ich dann zum Beispiel eine Podcast-Aufnahme habe oder in einem Gerichtssaal sitze, dann kann ich seinen Telefonanruf nicht entgegennehmen und ich habe keine Gelegenheit, ihn zurückzurufen. Also das sind keine schwierige Situationen, wenn ich sehe, er hat dreimal probiert, mich telefonisch zu erreichen und ich habe keine Chance, ihm zurückzuluten. Aber ja, ich habe den Eindruck, er probiert auf die Zähne zu beißen. Er weiss, er muss bestraft werden. Er hat etwas ganz Schreckliches begangen. Er muss Sühne leisten, das ist ihm bewusst. Aber je mehr ich ihn gesehen habe und je mehr ich jetzt auch mitverfolge, was der Strafvollzug mit dem jungen Messerstecher macht, ja, kommen in mir schon grosse Bedenken, ob das der richtige Weg ist und ob das zu einem Ziel führt, wo auch uns als Gesellschaft etwas bringt.
Mhm. Wir haben ja in der ersten Folge gehört, dass er sich eigentlich recht gut arrangiert hat mit dem ersten Gefängnis, wo er noch war, so eine Lehre angefangen hat. Die hat er nicht können abschliessen. Was macht er jetzt am neuen Ort in der Pöschwies?
Als ich ihn kennengelernt habe, im September 2022, hat er eine Kochlehre gemacht. Also er konnte in der Pöschwies-Küche mit einem Lehrmeister die Ausbildung angehen. Das hat er in Ordnung gefunden, weil sein Vater hat ein Restaurant in Zürich und er hat gedacht, ja, dann kann ich nach meiner Gefängnisentlassung kann ich zum Vater arbeiten. Er war dann eher erstaunt, dass man ihn lässt in der Küche arbeiten. Und hat mir das wirklich detailliert geschildert. Er hat gesagt, schauen Sie, ich handiere dort mit der grössten Fleischermesse, tue ich da die Mahlzeiten zubereiten. Und offenbar traut man mir das zu, dass ich das kann. Für das bin ich zu wenig gefährlich. Aber für alles andere gilt ich nach wie vor als hochgefährlich. Und das ist ein Widerspruch, wo er nicht versteht und wo ihn zunehmend zermürbt. Ich habe allgemein gemerkt, dass ihm der Gefängnisalltag in der Pöschwies extrem zusetzt und dass das nicht mehr vergleichbar war mit dem, was er im Bezirksgefängnis Affolter erlebt hat.
Mhm. Ja, er ist seit dem Street Parade-Abend vor 9 Jahren nonstop in Haft. Er hat nicht mal raus dürfen, eben seinen Vater besuchen, beispielsweise ins Restaurant essen. Wieso ist das so?
Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, aber das ist nicht der wichtigste, dass die Vollzugsbehörde sein Verhalten im Gefängnis als durchzogen bezeichnet. Und das stimmt auch, es ist zu einigen Disziplinierungen gekommen. Also, er hat zum Beispiel immer mal wieder Cannabis geraucht.
Im Gefängnis?
Ja, also da muss man dazu sagen, das weiss ich, wo mich schon lange mit Gefängnissen auseinandersetze. In einem Gefängnis kommst du jede Droge über, die du willst haben. Nicht nur Cannabis, da gibt es Heroin, da gibt es Kokain, da gibt es LSD.
Das ist also nicht nur im Film so?
Nein, das ist leider auch in Wahrheit so. Das wird auch jeder Gefängnisdirektor so bestätigen. Das ist nicht nur mein Eindruck. Und der Luca Russo hat mir gegenüber immer bestätigt, sagt, ja, schauen Sie, ich weiss, es ist ein Blödsinn, ich weiss, ich soll's nicht machen, ich weiss, ich werde diszipliniert, aber ich bin schon so lange im Gefängnis, nicht eine Stunde habe ich raus dürfen und ich will einfach manchmal am Abend, am Wochenende in der Zelle einfach eine Stunde lang vergessen, wo ich bin, einfach eine Stunde lang relaxen, einen Film schauen und dann tue ich kiffen dazu und ja, dann vergiss ich einen Moment lang, was mein Alltag ist. Also das hat er gemacht, er hat gekieft, er hat einmal aus der Küche Nüsslisalat gestohlen, er ist einmal eine Minute zu spät zurück in seine Abteilung gekommen. Es hat einmal einen schlimmeren Vorfall gegeben. Bei dem geht es um eine Auseinandersetzung, die auf dem Fußballfeld in der Pöschwies angefangen hat. So zwei Gruppen, die aufeinander gestossen sind, Kopfnüsse und so. Und dann ist die Auseinandersetzung in der Abteilung oben weitergeführt worden. Es hat zu Tätlichkeiten und leichte Schlägereien gefühlt. Man weiss nicht genau, weil das kann man auch nicht aufgenommen haben. Aber am Schluss von dieser Auseinandersetzung ist, muss man auch sagen, ist der Luca Russo als einziger verletzt worden. Und sonst niemand. Aber ich bin überzeugt davon, der Hauptgrund, warum man nicht die aller kleinste Vollzugslockerung bekommen hat und aller kleinste heisst, zum Beispiel in Begleitung von zwei Sicherheitsleuten zum Vater Spaghetti essen. Nicht einmal das hätte er dürfen. Und der Hauptgrund dafür ist, dass er eine sogenannte freiwillige Therapie im Gefängnis verweigert.
Wir haben letztes Mal darüber geredet, dass er eben nicht zu einer Massnahme verurteilt worden ist, das pädagogische Setting, das erzieherisch wirken soll, sondern zu dieser Haftstrafe von 10 Jahren. Jetzt gibt es aber gleich eine Therapie. Um was geht es da?
Ja, das ist genau so absurd, wie es du schilderst. Es ist wirklich wichtig zu betonen, dass ein Obergerichtsurteil hat nur aus einer Freiheitsstrafe bestanden, Punkt. Und die Oberrichter haben ganz bewusst darauf verzichtet, auch noch eine Massnahme zu verhängen. Und eine Massnahme, das heisst eine Therapie, dass der Täter im Gefängnis therapiert wird. Und jetzt kommt aber der Justizvollzug, wo das Urteil kennt und sagt, wir sind ganz anderer Meinung. Das Gericht hat keine Therapie angeordnet. Wir finden, der Insasse muss eine Therapie machen. Und weil das nicht in einem Urteil festgeschrieben ist, wird das freiwillige Therapie genannt, was zynisch ist, weil die Therapie ist alles andere als freiwillig. Ein Insasse, der sagt, nein, danke, die freiwillige Therapie möchte ich lieber nicht machen, muss mit massiven Konsequenzen rechnen.
Zum Beispiel?
Das ist beim Luca Russo der Fall. Eben zum Beispiel, dass es nicht die allerkleinste Vollzugslockerung gibt. Dass man auch nach 8-9 Jahren nonstop in einem geschlossenen Vollzug nicht eine darf mit zwei Sicherheitsbeamten draussen spazieren, außerhalb der Gefängnismauern. Das ist das, was der Luca Russo bis heute erlebt. Und man muss dazu sagen, dass das höchst umstritten ist, dass der Vollzug so eine sogenannte freiwillige Therapie probiert zu erzwingen. Was das Bundesgericht zwar leider anerkennt. Das Bundesgericht sagt, das gehört zu der Mitwirkungspflicht der Gefängnisinsassen. Und die sollen gefälligst alles dafür tun, dass sie später nicht mehr rückfällig werden. So tut man das begründen. Ich habe mit sehr vielen Gerichtspsychiatern, mit Anwältinnen, mit Ärzten geredet und die finden das hochproblematisch. Und interessanterweise finden sogar JustizmitarbeiterInnen hochproblematisch, weil sie sagen, ja, das Gericht hat es nicht angeordnet. Also wieso kann sich eine Vollzugsbehörde über das hinwegsetzen? Und was wichtig ist bei dieser sogenannten freiwilligen Therapie, das sind nicht vertrauliche Gespräche zwischen dem Insassen und einer Therapeutin, sondern jedes Wort, das der Insasse äussert in so einer sogenannten freiwillige Therapie, hat Auswirkungen auf seinen Strafvollzug.
Auf das wollte ich gerade kommen, weil das eine ist, dass die Therapie aufgezwungen wird, ein Stück weit. Und das andere ist aber auch, ja, wieso ist es denn so schlimm? Eine Therapie kann ja nicht schaden. Der Luca Russo hat sich viel zu Schulden lassen und Therapie machen auch Leute, die sich nicht so viel haben, zu Schulden lassen. Das klingt ja mal nicht so tragisch. Jetzt sagst du aber, es steckt eben doch noch etwas dahinter.
Ja, das Problem ist eben, dass es wirklich keine unabhängige Therapiesitzung ist. Eben, dass das Arztgeheimnis nicht gilt. Dass der Luca Russo damit muss rechnen muss, wenn er sich jetzt wirklich öffnet, der Therapeutin gegenüber. Wenn er sich jetzt fantasieren, wenn er von Gewaltideen, von sadistischen Ideen erzählt, dass Del Gell zum Justizvollzug landet und dass man dann die Idee bekommen könnte, oh, der ist ja noch viel gefährlicher, als wir von Anfang an gemeint haben. Den dürfen wir ja nicht rauslassen, da müssen wir vielleicht sogar nachträglich kleine Verwahrung oder die ordentliche Verwahrung ins Auge fassen. Von dem hat er unglaublich Angst. Das hat er mir mehrfach in Gesprächen so mitteilt. Und er hat mir auch versichert, dass er so Fälle kenne. Ich meine, er ist in der Bösch-Weisse zusammen mit rund 400 zum Teil Schwerstkriminellen. Und er kennt die Schicksale. Er kennt Leute, die sich in einer Therapiesitzung geöffnet haben und wo es plötzlich geheissen hat, der ist viel zu gefährlich, den können wir nicht rauslassen. Da müssen wir entweder eine bestehende Massnahme verlängern, also ja, nicht den jetzt aus dem Gefängnis lassen, oder wir müssen nachträglich dafür sorgen, dass eine Massnahme gerichtlich angeordnet wird. Und das ist wirklich ein Schreckensgespenst für den Luca Russo.
Und das heisst, das ist nicht einfach ein Horror-Szenario, das er sich ausmalt, sondern es gibt die Fälle, wo das passiert.
Das bestätigen mir auch zahlreiche StrafverteidigerInnen, die genau wissen, das ist das Schlimmste, was ihren Mandanten passieren kann. Und das ist unter Strafrechtsfachleuten ist das Allgemeinwissen, dass man sagt, lieber eine lange, harte Freiheitsstrafe, aber ja nicht eine Open-End-Massnahme, die beliebig verlängert werden kann. Wenn wir zugunsten unserer Mandanten etwas erreichen wollen, dann müssen wir unter allen Umständen so eine Massnahme verhindern.
Also es ist schon ein bisschen absurd. Es gibt die Therapiemöglichkeit, die aber abgelehnt wird von den Leuten, weil sie Angst haben, weil es kein Arztgeheimnis gibt, was es eigentlich sonst schon eigentlich aus gutem Grund gibt. Und am Schluss können Sie, dass Sie länger im Gefängnis bleiben. Wie würde das denn laufen? Das kann ja nicht die Justizvollzug, also das Gefängnis, entscheiden, die Person lassen wir jetzt einfach noch ein bisschen länger bei uns eingesperrt.
Nein, wenn nachträglich eine stationäre Massnahme oder eine Verwahrung soll angeordnet werden, dann muss man das vor das Gericht bringen. Das muss das Gericht entscheiden. Da kann die Justizbehörde einen Antrag stellen, einen entsprechenden. Aber wenn man schon in einer Massnahme steckt, eben in der stationären Massnahme, die kann verlängert werden. Die wird im Regelfall für 5 Jahre verhängt. Und wenn dann die Justizbehörde findet, der ist immer noch gefährlich, der ist noch nicht austherapiert, dann gibt es einen Antrag darauf, die Massnahme nochmal um 5 Jahre zu verlängern. Und dann kann man sie nochmal um 5 Jahre verlängern. Also da gibt es kein begrenztes Ende, darum Open End. Also das kann immer wieder durch einen gerichtlichen Beschluss verlängert werden. Und es gibt kein absehbares Ende. Und das ist für die Insassen das Schlimmste überhaupt. Jeder Insasse, der auch eine sehr lange Freiheitsstrafe bekommt, weiss, er kommt am Tag X raus. Jeder Mensch, der sich in einer Massnahme befindet, weiss nicht, ob und wenn sich Gefängnistüren jemals wieder werden öffnen.
Mhm. Der Luca Russo sitzt also seine Strafe ab, ohne Lockerungen. Und doch gibt es einen Moment im Dezember 2023, wo er Hoffnung schöpft. Du bist in Deko besuchen, kurz vor Weihnachten. Es hat nämlich ein Gutachten gegeben, das so Lockerungen empfiehlt. Was steht da drin?
Ja, endlich muss man sagen. Es sind schon ein paar Mal Lockerungen, ja, so ein bisschen im Raum gestanden. Er hat zu dem Zeitpunkt im Dezember 2023 auch schon längstens 2/3 von seiner Strafe verbüßt. Und im Normalfall, im Regelfall, kommt ein Gefängnisinsass raus nach 2/3. Und dort ist die Idee, dass er nicht komplett frei ist, sondern unter sehr engen, strengen Auflagen oft muss beweisen, dass er sich in der Freiheit bewähren kann. Also das kann immer noch sehr strenge Settings sein. Aber beim Luca Russo ist der Zeitpunkt verstrichen und dann hat immerhin die Justizbehörde gemerkt, jetzt müssen wir mal ein Gutachten erstellen und schauen, wie geht es mit dem jungen Mann weiter. Und das Gutachten ist kurz vor Weihnachten 23 auf dem Tisch gelegen und hat beim Luca Russo wirklich seit langem wieder mal sehr grosse Hoffnungen geweckt, weil der Gutachter sagt klipp und klar, Leute, der Mann kommt demnächst raus. Die Freiheitsstrafe ist demnächst abgesessen. Und es ist ein Worst-Case-Szenario, wenn der völlig unvorbereitet nach 10 Jahren Gefängnisaufenthalt einfach wieder in die Gesellschaft rausgelassen wird. Der Gutachter empfiehlt dringend erste Lockerungsschritte. Und der tut wie 2 Varianten zur Verfügung stellen, wie man so erste Lockerungen anpacken könnte. Es gibt eine Variante, wo der Luca Russo sofort in eine offene Vollzugsanstalt gekommen wäre, wenn er doch noch einwilligt, eine sogenannte freiwillige Therapie zu absolvieren. Und es gibt eine zweite Variante, wo er die Therapie nicht machen muss, wo es so erste kleine Ausgänge gibt, bewacht, dann unbewacht. Und wenn er sich dort bewährt, Versetzung in einen offenen Vollzug. Es sind zwei Varianten, die vom psychiatrischen Gutachter geschildert werden. Und der Justizvollzug legt Luca Russo die beiden Varianten an und sagt, ja, entscheiden Sie sich, was wollen Sie lieber machen, Variante 1 oder Variante 2. Und er entscheidet sich für die Variante 2, das ist die ohne die freiwillige Therapie.
Er sieht das immer noch gleich mit dieser Therapie, die Angst.
Das hat nie abgenommen. Mhm. Seine riesige Angst davor, dass das nur ein Mittel ist, um ihn unendlich lang weiter einsperren zu können, die bleibt nach wie vor.
Mhm. Jetzt stehen aber trotzdem Lockerungen im Raum, eben auch ohne die Therapie. Die zweite Variante, die also vorgesehen mit begleiteten Psychen, die möglich sind. Und dann sagt aber trotzdem jemand, stopp, das geht nicht. Wer schreitet da ein?
Das ist völlig überraschend, ich glaube, für alle, weil es sind sehr schmal, sind alle dafür gewesen, dass der Luca Russo jetzt wirklich endlich mal ein bisschen Freiheit muss schnuppern. Und jetzt kommt eine Kommission, wo sogenannte gefährliche Fälle nochmal anschaut, nochmal überprüft, liest das Dossier von Luca Russo, liest das psychiatrische Gutachten, die klaren Empfehlungen von dem Gutachten und findet, oh nein, da sind wir dagegen. Nein, es darf bei dem Insassen nicht die allerkleinsten Lockerungsschritte geben. Und ich habe die Empfehlung gelesen von dieser Kommission, was auffällt, dass sie immer und immer und immer wieder die sogenannte freiwillige Therapie erwähnen, wo der Insasse verweigere, was zeige, dass er nicht bereit sei, an seinem Delikt zu arbeiten und an sich zu arbeiten. Und darum lehnt man auch nur schon die kleinsten Lockerungsschritte ab.
Also das ist die Fachkommission zur Überprüfung der Gemeingefährlichkeit von Straftätern. Wie sie heisst, was machen die eigentlich so? Also sie überprüft Lockerungsschritte auch noch anders?
Das ist eine gute Frage, was macht die eigentlich so? Und man kennt die auch nicht. Also ich habe sie beschrieben als eine Kommission, die im Hinterzimmer tagt. Das ist auch so. Es gibt in der Schweiz übrigens 3 von diesen Kommissionen, in jeder Landesregion eine. Und sie setzt sich zusammen aus Staatsanwälten, Psychiaterinnen, Justizmitarbeitern, also eine einseitige Zusammensetzung, muss man sagen. Was auffällt, es fehlen Richterinnen, es fehlen Rechtsanwältinnen. Und die liest eben das Dossier von Fällen, die als besonders gefährlich gelten und gibt eine sogenannte Empfehlung ab. Aber der Witz ist, was als Empfehlung deklariert wird, ist in Wirklichkeit ein Entscheid, weil niemals Justizbehörde davon abweicht. Und das hat damit zu tun, dass niemand will die Verantwortung übernehmen, wenn dann doch mal etwas passiert. Das ist auch wie die Grundidee von diesen Fachkommissionen. Die Verantwortung über Straftäter auf möglichst viele Schultern verteilen, dass wenn dann halt doch mal etwas passiert, dass alle den Kopf einziehen können und sagen, ich bin es nicht gewesen. Und die andere Idee ist auch, dass im Zweifelsfall sagen alle lieber nein. Weil wer will das Risiko dafür übernehmen, dass ein Straftäter entlassen wird und dann passiert wieder etwas? Das sind so die Stichworte Null Risiko, Null Toleranz. Und in dem Geist sind auch die Fachkommissionen entstanden.
Du hast ja gesagt, der Regelfall wäre, dass man nach 2/3 von der Strafe bedingt entlassen wird. Das wäre Luca Russo im April 2023 gewesen. Entscheidet das auch die Kommission, ob die bedingte Entlassung stattfindet?
Nein, das entscheidet die Justizbehörde.
Okay.
Aber die Justizbehörde kann jede Entscheid, den sie treffen muss, wo sogenannte gefährliche Straftäter betrifft, der Fachkommission vorlegen. Und das ist ein bisschen perfide und das ist vor allem im Kanton Zürich der Fall. Also die Justizbehörde ist befugt, laut Reglement, bei allen Fällen, wo sie nur schon irgendwelche Zweifel hat, auch noch dieser Kommission vorzulegen. Und das ist wiederum das Zeichen, ja, keine Verantwortung übernehmen. Und im Fall von Luca Russo ist es darum so perfid, weil eigentlich alle einverstanden gewesen sind, dass man jetzt unbedingt erste Lockerungsschritte muss vorbereiten. Die Gespräche haben bereits stattgefunden in der Böschweiss. Und alle sind dafür gewesen. Alle haben gesehen, dass das Strafende von Luca Russo kommt immer näher. Am 13. August 2026 muss der Luca Russo entlassen werden. Also ist es dringend nötig, jetzt sofort erste Erprobungsschritte in die Wege zu leiten. Und dann kommt wirklich quasi aus dem Hinterzimmer das Nein. Und die Justizbehörde könnte ja einfach sagen, nein, wir ignorieren das, wir sind anderer Meinung. Aber das passiert eben nie.
Man will sicher gehen.
Man will sicher sein. Und es ist wirklich so, lieber 9 Straftäter zu lang und länger im Gefängnis behalten, als einen zu früh rauslassen. Das ist der Geist, der immer noch herrscht. Und das Gemeine ist jetzt, wenn wir wieder an den Luca Russo denken, den jungen Mann, der seit bald 10 Jahren im Gefängnis ist, das ist ein völlig intransparentes Verfahren von dieser Kommission. Also sie tun wirklich im Hinterzimmer ihre Entscheid fällen. Die haben den Luca Russo nie gesehen. Die haben nie mit ihm geredet.
Nie mit seinem Anwalt geredet.
Es gibt kein Protokoll von diesen Sitzungen. Man hat keine Ahnung, wie die Gespräche verlaufen. Die lesen im besten Fall einen Teil vom Dossier, vielleicht das ganze Dossier, und entscheidet dann wirklich ziemlich salopp. Und man kann auch nicht sagen, dass jetzt dort ein besonders grosses Know-how vertreten wäre, weil das Know-how ist vor allem im Zürcher Amt für Justizvollzug weiss Gott vorhanden. Und zwar von sehr, sehr kompetenten Menschen. Und wenn sogar die sagen, es braucht jetzt Lockerungsschritte, ist es oft absurd, wenn eine Kommission im Hinterzimmer darf, zu einem anderen Entscheid kommen, der eine derart riesige Auswirkung hat.
Begründung für den Entscheid sind einzig der fehlende Wille für die sogenannte freiwillige Therapie oder spielen da noch andere Sachen rein? Du hast ja mal den schlimmen Vorfall erwähnt, den es noch gegeben hat im Gefängnis.
Also das mit der freiwilligen Therapie, die er nicht machen will, ist sicher ein Hauptgrund für die Kommission. Und was ich auch noch nie erwähnt habe, er hat zwar die freiwillige Therapie nicht gemacht, aber er hat auch einige Programme teilgenommen in der Böschweiss, wo es um Deliktsaufarbeitung geht. Aber das spielt wie keine Rolle. Also das wird überhaupt nicht ernst genommen. Also der Schwerpunkt liegt wirklich darin, dass er die sogenannte freiwillige Therapie verweigert. Aber natürlich weist die Kommission auch auf sein generelles Vollzugsverhalten hin. Es ist immer die Rede von ein durchzogenes Vollzugsverhalten. Es werden diverse Regelverstöße genannt und eben auch der eine schlimme Zwischenfall, wo wir schon mal darüber geredet haben, das wird auch ihm zu seinem Nachteil ausgelegt. Dort ist bis heute die Rede davon, dass sie ein Deliktsrelevanzverhalten und es zeige, dass er noch nie so weit sei, dass er seine deliktische Vergangenheit aufgearbeitet hat.
Brigitte, du hast den Kontakt zum Luca Russo gehalten. Wie hat er reagiert auf den abschlägigen Entscheid, auf die Lockerung?
Ich habe ihn noch nie in so einem schlechten Zustand gesehen, wie wo der Entscheid relativ neu war und ich ihn wieder im Besuchsraum von der Böschweiss angetroffen habe. Und ich habe ihn jetzt dort wirklich schon ein paar Mal gesehen. Ich habe schon ein paar Gespräche mit ihm geführt. Aber dort habe ich wie gemerkt, langsam mag er nicht mehr. Und langsam verliert er wirklich jegliche Hoffnung. Ich meine, da gibt es einen Gerichtspsychiater, der sagt, dringend erste Lockerungen. Er hat inzwischen seine Kochlehre abgeschlossen und er wird immer noch nicht ein mustergültiger Insasse sein. Ich frage ihn nicht jedes Mal nachher, aber ich befürchte, dass er vielleicht gleich ab und zu noch kifft oder irgendeinen Blödsinn macht. Das wird so sein. Aber dass man doch das Risiko eingeht von Seite der Vollzugsbehörde ihn bis zur wirklich allerletzten Stunde in dem Hochsicherheitsgefängnis zu lassen, das ist für mich nicht nachvollziehbar und es fällt mir bei jedem Besuch schwerer, am Luca Russo gut zuzureden. Ich probiere ihm immer zu sagen, jetzt halten Sie das durch und jetzt möchte Sie kein Blödsinn und es gibt ein Leben nach dem Gefängnis. Also ich sehe das auch ein bisschen in meiner Verantwortung, nicht nur als Journalistin darüber zu berichten, was mit Gefängnisinsassen passiert, sondern also wenn man so ein Häufchen Elend vor sich sitzen hat, auch zu sagen, Sie jetzt, es geht schon, jetzt probieren Sie es und ja, reissen Sie sich zusammen.
Es droht also ein Szenario, wo der Luca Russo völlig unvorbereitet in die Freiheit kommt, und zwar nächstes Jahr. Er ist heute 27, hat ein Drittel von seinem Leben im Gefängnis verbracht, ist frustriert, demoralisiert, misstrauisch, hat eine Wut aus Justizsystem. Und jetzt ohne jegliche Vorlaufphase, ohne Möglichkeit, sich in Schritt aufs Leben draussen vorzubereiten, soll er nächstes Jahr entlassen werden. Über das reden wir mit dem Luca Russo. Das nächste Mal in der dritten Gewalt. Wir reisen auf Regensdorf in Beschwies, das grösste Gefängnis der Schweiz, und treffen dort den Luca Russo. Um diese Folge nicht zu verpassen, abonnieren Sie den Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie gerade dort sind, können Sie auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Sie können uns erreichen mit einer Sprachnachricht an 079 407 60 59 oder per E-Mail an audio@republik.ch. Mein Name ist Boas Roux. Ich freue mich, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.